Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute haben wir als Thema uns die Smoking Gun ausgesucht und damit ich das nicht ganz alleine erklären muss, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Marina von Eike. Ich weiß, dass es ein bisschen faul ist, aber ich finde es immer schöner, wenn die Gäste sich selbst vorstellen. Insofern, Marina, wenn du magst.
Sehr, sehr gerne. Auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei dem spannenden Thema. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marina von Eike. Ich bin als Head of Center of Expertise Investigations bei Kleist Lutz tätig. Tatsächlich jetzt schon lange Zeit. Vielleicht ist es auch ganz interessant, mal zu wissen, wie ich eigentlich zu dem Thema Compliance bzw. Investigations gekommen bin. Und zwar war das so, also ich habe Wirtschaftsrecht studiert, was jetzt eigentlich nicht der klassische Compliance Investigations Weg ist. Hatte dann aber ein Praktikum bei Lufthansa gemacht und da war im Arbeitsrecht tatsächlich und da war ein Arbeitsrechter, der sagte, du musst Compliance machen, das ist das Thema der Zukunft. Und ich weiß nicht, das war glaube ich so 2013, dachte so, was ist denn überhaupt Compliance? Fing dann aber tatsächlich nach dem Studium, nach dem Bachelor im Wirtschaftsrecht in der Kanzlei an, nicht im Compliance, aber es hat dann tatsächlich nur ein Jahr lang gedauert, bis ich ins Compliance gewechselt bin, weil eine Kollegin so spannende Sachen davon erzählt hatte und ich dachte, okay, das möchte ich auch unbedingt machen. Und so zog es mich in den Compliance- und Investigations-Bereich und mache das jetzt tatsächlich seit knapp 10 Jahren. War zwischendurch nochmal in der Investigations-Abteilung bei der Lufthansa tätig für ungefähr ein Jahr und ich hatte es dann wieder zurückgezogen in die Beratung. Und ja, jetzt sitze ich hier und darf wieder Investigations machen.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und du hast auch gerade schon so ein bisschen das Stichwort genannt, weswegen, glaube ich, viele von uns diesen Job auch machen, nämlich, dass die Fälle oft spannend sind, beziehungsweise wenn man davon erzählt, erzählt man natürlich von den spannenden Teilen und diese beinhalten dann, wenn es eine gute Story sein soll, häufig auch eine sogenannte Smoking Gun. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht zunächst mal klären würden, was eigentlich eine Smoking Gun ist. Also rein vom Wort her oder vom Begriff her ist es ja so, dass das irgendwie rauchende Waffe heißt und das kommt, denke ich, aus der Krimi- oder Gerichtssprache. Da geht es eben darum, die Tatwaffe qualmt noch, wenn man sie findet. Das heißt, man sieht, okay, genau damit wurde gerade geschossen und es ist ganz eindeutig dem Täter zum Beispiel zuzuordnen. Damit meint man im Prinzip einen schlagenden Beweis, einen, der ganz eindeutig ist. Aber das ist jetzt so ein bisschen abstrakt. Vielleicht hast du ein Beispiel aus deiner Praxis, was denn so eine Smoking Gun sein kann oder was du schon gesehen hast.
Ja, tatsächlich, obwohl es oft gesagt wird, dass es die Smoking Gun gar nicht mehr so gibt, weil diese typische E-Mail, Delete after reading oder sonst was, finden wir jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Aber es gibt genug Sachen, bei denen ich sagen würde, okay, wir haben jetzt hier die Smoking Gun gefunden. Also das ist natürlich der Best Case, dass wir die Smoking Gun finden. Aber was wir eigentlich machen in der Investigation, wir ermitteln Thesen auf Basis des bekannten Sachverhalts und gucken dann, stimmen die oder stimmen die nicht. Und so kommt dann der Sachverhalt am Ende zustande. Ja, was sind so typische Beispiele? Also ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden in den technischen Bereich und tatsächlich in die Dokumente, die man sich dann anschaut. Und ich will den technischen Bereich ehrlich gesagt nicht ausgliedern, weil auch da verstecken sich tolle Findings. Ich weiß nicht, wie ihr das in der Praxis macht, aber wenn wir so ein E-Mail-Postfach haben oder sowas, das Erste, was wir eigentlich machen, ist zu gucken, gibt es denn irgendwelche offensichtlichen Lücken? Also ist jetzt irgendwie zwischen 2018 und 2019 sind da viel weniger E-Mails geschrieben worden als 2022 und unser Untersuchungsgegenstand bezieht sich genau auf diesen Zeitraum 2018, 2019, dann ist das natürlich irgendwie ein Indiz dafür, dass man vielleicht annehmen könnte, hier hat es Löschungen gegeben oder ähnliches.
Ja, wobei ich diese Löschung jetzt nicht immer auf die, wir nennen die immer Custodians, ich weiß nicht, ob sie ihr sehr anders haben, oder auf die Person, Persons of Interest irgendwie zu beziehen sind, weil ja häufig die Dinge in der Cloud gespeichert sind und ob ich sie jetzt auf meinem Rechner lösche, hat dann keinen Einfluss drauf. Die sind schon dann bei zum Beispiel Office 365 sind sie ja dann trotzdem da, sondern dann würde ich immer annehmen, oh, da fehlt genau ein Monat oder zwei Monate, da ist nichts mehr. Da hätte ich jetzt angenommen, entweder es ist ein kleiner technischer Fehler bei der Übertragung, wobei das eher unwahrscheinlich ist, oder jemand wurde vorher beauftragt, da mal was rauszulöschen. Und das ist schon sehr spannend, ne, wenn man sowas finden sollte.
Oder vielleicht nicht den gesamten E-Mail-Datenbestand zu übersenden, genau. Ja, also sowas machen wir eigentlich immer ganz gerne. Ist natürlich aber nicht die Smoking Gun, aber ein sehr großes Indiz dafür. Aber du fragtest jetzt nach der Smoking Gun. Wir hatten einmal einen Fall tatsächlich, ich gehe jetzt nicht ins Detail, um natürlich auch hier den Mandanten zu schützen. Aber es ist ein Startup-Unternehmen gewesen, was im Lebensmittelbereich tätig war. Und die hatten sich gerade neu aufgestellt in Deutschland und hatten auch gutes Personal gefunden. Unter anderem auch einen Prokuristen, der im Vertrieb tätig war, konnte auch die Geschäfte alleine abschließen und hatte dann relativ schnell vermeldet, dass er sehr erfolgreich war, die Produkte in den Einzelhandel reinzubringen. Hat dann auch Rechnungen vorgelegt von Lebensmittelläden und ja, dass die Produkte quasi dort gelistet werden dürfen. Das ist so eine Listinggebühr, nennt man das. Und die wurden dann auch fleißig bezahlt von dem Startup-Unternehmen. Man musste natürlich dann auch, oder er erzählt gleich, warum das so erstaunlich ist, aber er musste natürlich auch dann die Lebensmittel bestellen, sonst wäre es sehr auffällig gewesen, wenn Rechnungen produziert wurden, aber dann keine Lebensmittel bestellt wurden. Aber es ist dann relativ schnell aufgefallen, dass auf den Rechnungen zum Beispiel von Edeka oder von Penny oder von Rewe unten in der Fußnote die gleiche IBAN hinterlegt war. Und das ist ja schon, also das ist tatsächlich eine Smoking Gun, weil das ist unmöglich, dass es tatsächlich so ist. Man fand dann heraus, dass diese Person diese Rechnung gefälscht hat, entweder seine eigene IBAN darauf geschrieben hat oder auch eine IBAN von zum Beispiel einer Luxus-Mietwagen-Firma oder einer Privatjet-Firma oder auch einem Vermieter einer sehr großen Wohnung in Berlin. Er hat dieses Geld quasi für seinen eigenen Vorteil genutzt.
Ah, okay, also ich verstehe, das war, also um gelistet zu werden in diesen Supermärkten, ist das so ein bisschen Pay-to-Play. Das heißt, man zahlt was, damit sie es in ihr Sortiment nehmen. Er hat so getan, als hätte er die Listung erreicht oder mit den Supermärkten vereinbart und stattdessen ist das Geld dann auf diverse Konten geflossen. Ich finde es schon intelligent oder geschickt zu sagen, ich begleiche damit jetzt Verbindlichkeiten, die ich habe, zum Beispiel für eine Privatjet-Firma, aber zweimal dieselbe eigene IBAN anzugeben, finde ich dann schon etwas unclever und das zeigt auch mal wieder, dass selbst wenn die Masche schlau ist, dass die Leute dann, also dieses perfekte Verbrechen gibt es dann doch nicht und dann ist es ein bisschen faul, finde ich. Man hätte ja auch einfach noch ein weiteres Konto eröffnen können mit einer anderen IBAN oder fünf weitere Konten.
Oder zumindest für jeden Lebensmittelhändler tatsächlich die gleiche IBAN dann nutzen. Ja. Also irgendwann wäre es wahrscheinlich aufgefallen, lange hätte das nicht gehen dürfen, aber es ging tatsächlich schon viel zu lange. Also dem Unternehmen ist tatsächlich ein Schaden über 1 Million entstanden und für ein Startup-Unternehmen ist das natürlich schon kritisch.
Ja, das ist kritisch. Ja, ja, vor allen Dingen, ich frage mich dann, diese Lebensmittel werden ja auch bestellt und irgendwo hingeschickt, dann heißt es, der hat dann da irgendwie auf 10.000 Kilogramm dieser Lebensmittel zu Hause in seinem Wohnzimmer gesessen.
Das ist das Schlimme, er hat auch noch einen Kühler angemietet quasi, um diese Lebensmittel dort zu lagern und das Schlimme ist, die sind natürlich alle auch dann abgelaufen gewesen, als es entdeckt wurde. Dann musste man die natürlich auch vernichten, also ein doppelter Schaden für die Gesellschaft. Einmal das Geld, was rausgegangen ist, was nicht zurückgewonnen werden konnte und die Lebensmittel, die dann nicht mehr verkauft werden konnten.
Ja, das ist also unheilbar. Man hätte sich ja noch denken können, okay, wenn wir jetzt schnell handeln, kriegen wir vielleicht wirklich noch den Listingvertrag mit den einzelnen Supermärkten. Aber wenn es alles verdorben ist, ist natürlich guter Rat teuer. Also ich finde, das ist ein mustergültiges Beispiel für eine Smoking Gun, weil man da, vor allen Dingen, es ist auch so einfach zu verstehen, auch für einen Richter beispielsweise. Ne? Also es geht ja immer so, man hat manchmal Experten in so einem Team in der Investigation und die sagen, wow, guck dir das an. Und ich denke, ja, ich verstehe das nicht, das versteht kein Mensch. Und dann hast du so diesen endlos lange Herleitung dieses Findings und am Ende denkst du dir, ja, das sieht schon ziemlich heikel aus, aber das versteht keiner. Das ist auch das Schöne. Ich finde, eine Smoking Gun, so im klassischen Sinne, die muss auch gut zu verstehen sein.
Das ist so, ne? Und die darf natürlich auch keinen Interpretationsspielraum haben, muss man dazu sagen. Also oft hat man ja das irgendwie, dass jemand schreibt, wir könnten das vielleicht so und so machen, aber das heißt, wurde es wirklich so gemacht, wurde es nicht so gemacht, meint er vielleicht was ganz anderes oder ist es hier tatsächlich ein Fehlverhalten, was hier vorliegt? Ja, das ist aber für mich nicht die Smoking Gun, das ist vielleicht ein Indiz, dem muss man nachgehen, vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten wie Interviews oder sowas, aber das ist nicht der Beweis, den man vor Gericht vorlegt, wie du sagst, und da sagt der Richter, alles klar, Fall ist entschieden. Ja, also eigentlich kann man sich selbst die Frage stellen, wenn ich jetzt das Dokument einem Dritten zeige, versteht er das innerhalb von 10 Sekunden?
Ja, genau. Oder wenn man sich versucht, so einen anderen Hut aufzusetzen, wenn ich es jetzt angreifen müsste, wie würde ich jetzt dieses Finding zerlegen, wenn ich für die Gegenseite arbeiten würde zum Beispiel. Du hast gerade auch noch erwähnt, dass es eben nicht immer ganz klar ist, ob das jetzt eine Smoking Gun ist, weil es gibt ja eben verschiedene Auslegungsmöglichkeiten für bestimmte Findings. Und da ist jetzt auch für mich die Frage, die sich aufdrängt, wie reagiert man eigentlich, wenn man glaubt, eine Smoking Gun gefunden zu haben? Also angenommen, ich stoße jetzt in einer Untersuchung auf etwas, das wie eine Smoking Gun aussieht und man spürt das auch irgendwann, ah, das ist was. Was ist jetzt der nächste richtige Schritt aus deiner Sicht?
Ja, also ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es super wichtig, dass man die Authentizität des Dokuments nochmal prüft. Ja, also woher kommt das? Wenn ich das jetzt natürlich im E-Mail-Review gefunden habe beispielsweise, dann ist es relativ klar, es ist eine E-Mail, die wurde geschrieben. Kann ich aber auch gleich noch ein Thema dazu sagen. Aber wenn die jetzt von Dritten an mich herangetragen wird oder man findet die irgendwie irgendwo, wird liegen geblieben oder ist auch so auf dem USB-Stick entdeckt worden, dann weiß man nicht, ist das jetzt tatsächlich eine echte Datei oder nicht. Man kann ja momentan mit KI ganze Videos faken, bei denen man sagt, krass, wie funktioniert das eigentlich? Also ich finde, das ist der erste Schritt, den man eigentlich machen muss. Vielleicht ein Beispiel dafür, wir hatten mal eine E-Mail, auch super relevant und im Nachhinein herausgefunden, dass diese E-Mail angezeigt hat, dass sie 2018 geschrieben wurde, aber tatsächlich, wenn man dann mal in die Metadaten ging, wurde angezeigt, dass sie 2020 tatsächlich erst erstellt wurde und so manipuliert wurde, dass es auf 2018 zurückzuführen war. Und das war schon ein Ding. Also man muss auch wirklich sich mal anschauen, ist es tatsächlich so, wie man sich das denkt. Ist es authentisch, dieses Dokument?
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, dass man sich dabei auch von vornherein hinterfragt. Also auch wenn man sagt, ich bin neutral, möglichst neutral und ergebnisoffen, das heißt, ich habe Hypothesen und kontrolliere die und ich falsifiziere sie auch, wenn ich merke, okay, die Hypothese ist Mist, dann schreibe ich auch irgendwann, okay, da kommt mir nichts zu finden und das ist auch keine weitere Suche mehr wert. Aber man neigt schon dazu und vor allen Dingen auch vielleicht, wenn man etwas weniger Erfahrung hat, dass man heiß auf Findings ist und dass man dann sich auf so ein Finding vielleicht stürzt und dann Scheuklappen aufsetzt und unbedingt will, dass dieses Finding jetzt auch die Smoking Gun ist. Ja, das, das erlebe ich dann schon mal, dass Leute auch extrem stark danach suchen. Also das ist aber noch ein Thema, das wollte ich gleich nochmal ansprechen. Ich wollte nochmal wissen aus deiner Sicht, wenn du jetzt meinst, okay, ich bin mir ziemlich sicher, das ist hier ein sehr heißes Eisen, eine Smoking Gun, wen informierst du, wenn es, also nehmen wir mal von Mandantenseite aus?
Ja, also wir nennen sowas immer Hot Document.
Ja.
Und der Mandant will natürlich da sofort darüber informiert werden, so ist es tatsächlich, dann ist es der Ansprechpartner dort. Also wir haben da natürlich einen Ansprechpartner, der auch ja im Zweifelsfall unter NDA steht oder sonstiges und muss natürlich schauen, dass das Dokument auch entsprechend vorher gesichert wird auf jeglichen Wegen. Aber das ist so, also wenn wir uns über ein Finding freuen, freut sich der Mandant im Zweifelsfall auch über ein Finding.
Manchmal ist man vielleicht so erfreut darüber, dass man sagt, ah, das muss ich unbedingt teilen, weil ich natürlich dann auch gut dastehe. Aber ich habe mir zumindest vorgenommen, dass ich immer noch mal einmal zwischenatme und noch mal schaue und noch ein bisschen, sagen wir mal, eine Dunstkreisanalyse mache und schaue, ist das wirklich jetzt die Smoking Gun, habe ich irgendwas übersehen? Denn es gibt ja auch nichts Blöderes, als wenn man sowas mitteilt und dann muss man so eine Woche später dann einschränkend sagen, naja, irgendwie vor dem Hintergrund ist es jetzt doch nicht mehr so heiß oder die Person, die das gesagt hat, war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr aufzeichnungspflichtig in einer Bank zum Beispiel. Ja. Und wir haben das im Prinzip nur bekommen, weil weiterhin aufgezeichnet wurde, obwohl es nicht hätte aufgezeichnet werden dürfen. Solche Dinge sind dann auch immer unangenehm und alles abzuklären ist irgendwie schwierig. Und ich denke auch manchmal dran, dass manche Mandanten zu so, sagen wir mal, Schnellschüssen neigen, also so aus der Hüfte zu schießen und dann Aktionen zu machen, die sie nicht mehr zurücknehmen können. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe total, was du meinst. Das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren. Das ist jetzt wirklich die Smoking Gun, also ja, ohne irgendwelche Interpretationsmöglichkeiten. Ansonsten ist es, glaube ich, super wichtig, dass man, wie du sagtest, sich den Gesamtzusammenhang anschaut. Ja, was ist 2 Wochen davor passiert? Was ist 2 Wochen danach passiert? Passt es eigentlich in unseren Untersuchungsgegenstand zeitlich, inhaltlich? Ist es was ganz anderes? Muss ich nochmal neue Daten besorgen? Okay, der hat jetzt mit einem anderen Custodian geschrieben, von dem habe ich die Daten noch nicht. Wie hat denn der darauf geantwortet? Ich finde keine Antwort und solche Themen. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall, wie du sagtest, wichtig, sich da nochmal ein volles Bild dann am Ende zu machen, bevor man da irgendwelche Themen in die Welt bringt und sie am Ende wieder zurückrufen muss, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber klar, natürlich, also wenn man sich sicher ist, okay, das ist das Kerndokument und das ist die Smoking Gun, ich habe sie gefunden, dann natürlich mit Mandanten teilen, so schnell wie es geht. Das ist auch häufig in den Review-Guidelines so festgelegt, beziehungsweise nicht bei jeder Untersuchung mache ich das, wenn es so kleinere Sachen sind, nicht unbedingt, aber bei etwas größeren, dass ich dann irgendwie eine Review-Guideline schreibe, wo ich schreibe, okay, wie ist welches Dokument eigentlich zu taggen, wenn es um mehrere Bewerter geht oder Reviewer geht. Und dann gibt es dann auch so kleinere Regeln, also zum Beispiel bei einem Hotfinding sofort beim Teamlead melden, dass man quasi sich nochmal irgendwie spiegelt und mal fragt, siehst du das auch so? Und dann unter Umständen, da muss man erstmal ein bisschen schauen und vielleicht substanziieren und dann ja Meldungen an Mandanten.
Ja, also wenn wir nochmal auf mein Beispiel von vorhin zurückkommen, also da geht es ja dann wirklich um Geld, was rausgeht. Und wenn da jetzt entdeckt wird, okay, es ging an alle anderen, nur nicht an den Lebensmittelhändler, dann muss man da ja auch relativ schnell Aktion zeigen, unter anderem irgendwie noch gucken, dass man vielleicht die Gelder, die erst vor ein paar Stunden rausgeschickt wurden, noch zurückbekommt oder dann auch die Prokura zurückruft und Zugriffsrechte sperren, dass auch keine Daten mehr vernichtet werden können oder sonstiges. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, stimmt. Also eine Meldung mit folgende 6 IBAN auf jeden Fall mal erstmal sperren und alle Überweisungen zurückholen, die gehen. Das ist, kann ja schon ein bisschen Geld sparen, wenn man es mal so nimmt.
Ja,
ich muss es auch ehrlich sagen, das ist mir natürlich ganz am Anfang auch nicht passiert, aber ich hatte so ein bisschen den Anspruch an mich, dass ich dachte, boah, ich finde die Smoking Gun. Ist das aus deiner Sicht was wir überhaupt bei einer Sonderuntersuchung machen, also dass wir aktiv nach der Smoking Gun suchen? Und falls ja, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt dafür, das zu tun?
Wie du schon sagtest, der hat schon ein bisschen angedeutet, wir suchen eigentlich nicht konkret nach der Smoking Gun. Wenn wir sie finden, freuen wir uns sehr. Aber es geht eigentlich erstmal darum zu schauen, wie kriegen wir den Sachverhalt vollständig? Finden wir belastende, aber auch entlastende Dokumente? Und wenn dann die E-Mail oder das Dokument dabei ist, dann ist natürlich die Freude groß. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so, dass wir schon mit dem Anspruch reingehen, wir finden jetzt die Smoking Gun, weil die zu finden, auch mit heutzutage Chatnachrichten oder so Sachen wie Signal oder solchen Themen, selbstlöschende Nachrichten und sowas. Es ist sehr, sehr selten, dass die Smoking Gun gefunden wird.
Ja, in der Tat, das kann ich auch bestätigen. Sagen wir mal so, man hat eine Handvoll, würde ich sagen, Kern-Findings, die auch in allen Schriftsätzen irgendwo immer wieder verwendet werden, wo man sieht, okay, das ist schon ein wichtiges Teil, aber meistens reicht das dann nicht aus, so die S-Tier-Finding, wo man sagt, das ist die Smoking Gun. Für den Zeitpunkt, ich hatte mir auch überlegt, so kann ich überhaupt eine Smoking Gun erkennen, wenn ich sie ganz am Anfang von der Untersuchung sehe? Möglicherweise dieses mit den IBAN, das ist schon möglich, dass man das sieht, weil das einfach auch jemand, den noch nicht mal die Inhalte oder die Stoßrichtung der Investigation kennt und zwei Ausgangsrechnungen sieht an zwei verschiedene Lebensmittelhersteller, die nicht zur gleichen Gruppe gehören, und da ist beide mal die gleiche IBAN, da könnte auch einer, der 2 Stunden lang auf diese beiden Dokumente raufschaut, irgendwann drauf kommen, das kann nicht sein. Aber in vielen Fällen ist die Smoking Gun ja vielleicht gar nicht sichtbar, oder?
Ja, du hast vollkommen recht, und das ist auch so, dass wir im First Level Review es zumindest so machen, dass wir auch sehr breit taggen. Also wenn wir denken, es ist irgendwie, könnte irgendwie relevant sein, dann wird das im Zweifelsfall auch als relevant getaggt und nicht als unsure oder irgendwie sowas, sondern das oder direkt weggetaggt, weil man sagt, okay, ich kann daraus jetzt nicht unbedingt was lesen, es ist nicht die Smoking Gun, sondern die kommen dann auch alle erstmal in den Second Level. Und im Second Level hat man ja dann schon ein besseres Bild, also hast dann wirklich fast nur relevante Sachen dabei, und in dem Kontext würde ich sagen, kann man die Smoking Gun auf jeden Fall eher erkennen. Aber es ist natürlich, ja, ich sag mal, bei einer großen Investigation erst 3-4 Wochen, nachdem man tatsächlich mit dem Review angefangen hat.
Je nachdem, wie viele Dokumente und Custodians man irgendwie vor der Brust hat, ne? Also es gibt ja auch Untersuchungen, wo man 15, 20 Leute sich anguckt über 4-5 Jahre. Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass der First Level, da geht es gar nicht so sehr darum, dass man die Smoking Gun findet, sondern erstmal zu sehen, was ist eigentlich nicht interessant. Das finde ich fast schon eher so die Zielsetzung. Denn ja, wie du sagst, man kann gar nicht wissen, was man nicht weiß. Es gibt auch teilweise auch technische Themen, wo man dann am Anfang, okay, es wurde einem schon von so einem Subject Matter Expert erklärt, wie jetzt eine Verbrennermotor funktioniert oder ich weiß es nicht, oder irgendwelche anderen technischen Geräte. Aber trotzdem versteht man dann irgendwann den Lingo der Leute erst, nachdem man sich da vielleicht ein paar tausend Dokumente angeguckt hat. Irgendwann macht's Klick, dann merkt man, ah ja, okay, die reden jetzt gerade über dieses Bauteil oder die reden gerade über diese Version der Software. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Gefühl, wenn man dann das Gefühl hat, man ist jetzt in deren Kosmos eingestiegen. Und auch dann kann man, glaube ich, erst die Smoking Gun finden, wenn sie denn da ist. Das ist ja immer so ein Ding. Man hat also das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch teilst, dass man weiß, ich habe schon so viel gefunden und das ist eigentlich bräuchte ich nur noch das. Und dann guckt man nochmal durch. Okay. Ja.
Wir hatten einen Mandanten, für den wir die interne Untersuchung durchgeführt haben. Das ist auch kein Geheimnis, großer Zahlungsdienstleister. Da ging es auch um ein PDF und uns ist es ein bisschen komisch vorgekommen. Und es war auch ja schon relativ bekannt, dass es da Probleme gab. Und ich hatte das PDF vor mir und manchmal klickt man dann ja auch hin und her und schaut, ja, gibt es da irgendwie Sachen, die einem auffallen müssten, dass sie gefälscht sind oder nicht. Und dann blieb irgendwann mal die Maus an einem Stempel hängen von dem Unternehmen auf dem PDF. Mhm. Und dieser Stempel bewegte sich dann mit meiner Maus zusammen. Und dann dachte ich, okay, das dürfte eigentlich nicht sein, weil es sah auch tatsächlich aus wie ein Scan. Und dann dürfte sich auf keinen Fall irgendwas bewegen. Und wenn man dann doppelt geklickt hatte auf diesen Stempel, öffneten sich die Metadaten und daraus erkenntlich war, dass dieser Stempel von jemandem erstellt wurde, der definitiv nicht zu dem Unternehmen gehört, zu dem der Stempel gehört. Und das war natürlich auch eigentlich ein super krasser Zufallsfund, aber eben auch eigentlich eine Smoking Gun. Und ja, wie du sagst, wenn wir das jetzt im E-Mail-Review gehabt hätten, da haben wir eigentlich ja gar keine Möglichkeit, an Dokumenten wirklich rumzuklicken oder sonstiges. Da hast du deine Maske und du klickst entweder next, wie auch immer, relevant, not relevant. Und deswegen sage ich auch immer zu unseren Nachwuchsjuristen, schaut euch die Dokumente genau an, wenn euch ein bisschen was komisch vorkommt, ladet die euch runter und schaut einfach mal in die Metadaten rein. Da findet man auch manchmal was, was relevant sein könnte.
Ja, so einen ähnlichen Fall hatte ich mal. Da ging es darum, dass man für den Wirtschaftsprüfer ein Dokument beibringen sollte. Das war ein Vertrag über einen Kredit, der an ein Tochterunternehmen vergeben wurde, angeblich. Der wurde gefälscht und mir ist das aufgefallen, dass das vordatiert und gefälscht war. Natürlich irgendwo an der Kommunikation, aber das war auch so unklar. Da sagte einer so, voila oder so und hier ist es, Zwinker-Smiley und ja, aber dann denkt sich so, okay, ich hätte jetzt schon ganz gerne, dass einer schreibt, hier, das habe ich mal schnell mit Photoshop gefälscht. Das macht natürlich keiner. Ja. Aber in dem Fall war es dann so, dass die Person die Titel der Leute, die da unterschrieben haben, nicht ex ante gemacht hat, sondern der hat die Titel von heute reingepackt. Das waren aber leider andere als vor 2 Jahren. Das hat mir auch, ein bisschen gedauert, bis ich das selber rausgefunden habe und dachte, ja, aber der war doch noch gar nicht Senior XY zu dem Zeitpunkt oder der CFO, sondern der war doch da noch unter anderem Titel unterwegs. Und das war ganz cool. Außerdem waren da so 1-2 Fehler drin, die ich unüblich fand in so einem offiziellen Dokument. Aber ja, das würde ich in diesem Themenkomplex als Smoking Gun bezeichnen. Ja. Und das war auch wieder so ein Fall, wo man sagt, das versteht auch ein Richter und das versteht das versteht jeder.
Ja. Also ich finde auch an dem Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast oder die Beispiele, die ich auch vorhin gebracht hatte, ich glaube, wichtig ist immer, drücken das immer so aus, Attention to Detail, weil nur so kann es einem auch gelingen, die Smoking Gun zu finden.
Ja, also Attention to Detail, vielleicht habe ich da noch ein schönes Beispiel. Das war ein Fall für eine NGO und es war so, die haben natürlich dort Gelder in ein afrikanisches Land geben zu einer Organisation, die dann an Bauern und Dörfer in der Umgebung das Geld verteilte, an Projekte. Und die sollten dort Gewächshäuser bauen und solche Dinge. Und dafür haben sie eben Fördergelder gekriegt. Jetzt hatte ein Whistleblower sich gemeldet und gesagt, dass das Geld von einer Person verteilt wird, der dafür eben Korruptionszahlungen annimmt. Also es war so eine Art Kickback. Und der hat das dann eben an seine Freunde und Bekannten verteilt, die ihm dann daran partizipieren lassen. Und außerdem würde das Geld zweckentfremdet werden. Und zum zweiten Vorwurf der Zweckentfremdung haben wir uns dann Fotos angeschaut. Es wurde natürlich schon von der NGO nachgehalten, ob jetzt wirklich mit dem Geld dann auch Gewächshäuser gebaut wurden. Und dazu haben wir dann Akten gekriegt, also wirklich aus dem Land. Die wurden uns rübergeschickt in Papierform. Aber wir haben auch E-Mails und so angeschaut. Und da waren dann auch Fotos dabei von, ich glaube, es sollten 5 oder 6 Gewächshäuser in dem einen Dorf gebaut werden. Und da haben wir dann irgendwann, hatte dann, ich habe es nicht gefunden, sondern mein Kollege, der hat dann gesehen, Moment mal, dieser Knick hier in dem Balken vom Gewächshaus, der sieht doch irgendwie, das war ein Astloch und dann noch so eine ganz markante Kerbe. Und man, also nicht nachzuahmen und auch unwahrscheinlich, dass das zweimal im selben Brett in derselben Stelle ist. Und dann hat er einfach festgestellt, okay, die haben einfach ein Gewächshaus gebaut und das dann aus 6 verschiedenen Winkeln fotografiert. Und so ein bisschen anders, immer ein bisschen andere, die Eimer immer so ein bisschen anders hingestellt, aber es war ein und dasselbe Gewächshaus. Und haben aber 6-mal quasi Geld dafür gekriegt. Man muss jetzt sagen, das ist natürlich, was hat das am Ende für einen Schaden? Ja, natürlich in diesem Fall keinen großen, wenn man jetzt aus so Unternehmensgesichtspunkten sich das überlegt, aber für eine NGO sind Fälle von Zweckentfremdung und wenn eben, das sind ja im Grunde sind es Spendengelder, ja. Wenn die dann eben falsch verwendet werden oder in die falschen Kanäle fließen und das rauskommt, dann haben die unter Umständen einen viel, viel höheren Schaden, der in der Reputation liegt und für die ist auch ein Reputationsverlust viel gleichbedeutender auch mit einem monetären Verlust als für einen, ich sag mal, für so ein DAX-Unternehmen oder so, wenn die einen Skandal haben, die haben 20 gleichzeitig am Laufen. Ja, aber das heißt nicht, dass jemand dann plötzlich sich keine Coca-Cola mehr kauft oder keine Nike-Schuhe mehr kauft oder weiß ich was. Jetzt habe ich alles gesagt, nur keine DAX-Konzerne. Ja. Ja, das war auch so ein detailverliebter Kollege, der das gefunden hat. Und das fand ich auch, war auch eine kleine Smoking Gun. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem am Ende, finde ich. Selbst wenn man so dieses super Beweisstück hat, reicht es ja dann oft trotzdem nicht, weil man dann das Gefühl hat, okay, nehmen wir jetzt an, wir sind in einem Schiedsgerichtsverfahren oder so weiter und dann sagt man, ja gut, das ist ein Teil, das ist jetzt ein Beweisstück, aber muss ja jetzt nicht da bedeuten, dass das jetzt hier systematisch über 5 Jahre so gelaufen ist, so bestimmte Schemes oder so, sagen wir mal Finanzbetrug. Und deswegen finde ich immer, dass die Smoking Gun sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte sein sollte und die Sahnetorte sollte möglichst fett sein, ja, wenn man schon was gefunden hat. Das klingt jetzt so, als würde ich natürlich nur in eine Richtung suchen, aber wenn man irgendwann sieht, okay, der Sachverhalt stellt sich schon so dar, wie die Hypothesen es vermutet haben, dann sollte man nicht den Fehler begehen, sich damit abzufinden mit einer Smoking Gun.
Ja, also du hast vollkommen recht. Für uns ist auch immer am wichtigsten, am Ende einen vollständigen Sachverhalt stehen zu haben. Und der sollte nicht aufhören damit, dass ich jetzt die Smoking Gun gefunden habe, sondern der sollte wirklich beginnen und zeitlich dann auch enden. Und zwischendrin findet sich vielleicht die Smoking Gun. Aber es ist natürlich auch interessant, wie ist es weitergegangen, nachdem die Smoking Gun auch gefunden wurde, zeitlich. Was gab es vielleicht noch? Und man sollte sich nicht zu schnell zufrieden geben.
Wir haben noch gar nicht über den Gegenfall gesprochen, nämlich wenn man überhaupt gar nichts findet, gar nichts. Und allein das Gefühl für den Investigator ist schon, boah, das ist schon ein bisschen zäh dann. Ne? Wie handhabst du das, wenn du dann nach 10.000 Dokumenten, die du dir vielleicht angeschaut hast, merkst, ich finde absolut nichts?
Ja, also das ist total unzufriedenstellend, wie du schon sagtest. Was man natürlich machen kann, man passt nochmal seine Search Terms an oder man guckt, ob man nicht vielleicht noch andere Datenquellen bekommt, über die man was rausfindet. Aber wenn man alle Möglichkeiten tatsächlich erschöpft hat, ist das eben das Ergebnis, was am Ende bei einer internen Untersuchung rauskommt. Und wenn man nicht den überführenden Beweis hat oder auch die Indizien nicht findet, dann ist es eben das Ergebnis. Und dann ist es, die These konnte eben nicht belegt werden. So handhaben wir das. Also man muss, oder es ist auf gar keinen Fall, darf man das machen, dass man irgendwie versucht, irgendwas zu konstruieren. Das geht ja völlig in die falsche Richtung.
Ich erlebe manchmal, dass eine Investigation losgetreten wird und man liest dann irgendein Whistleblower-Schreiben, das ist ja häufig auch ein Trigger.
Ja.
Und alle, die den gelesen haben, sind überzeugt, wow, das ist ja ein spannender Case, da ist bestimmt was dran, das ist so detailliert geschrieben und so überzeugend und dann legt man los und man merkt irgendwann, also dieser Sachverhalt, der da irgendwie beschrieben wurde, der stimmt nicht, der nächste auch nicht und das dritte, ja, mit ganz viel Glaube vielleicht. Und da muss man irgendwann einfach mal einsehen, okay, das ist Whistleblower-Schreiben war absolut unsubstanziert, da ist nichts dran gewesen. Ja. Das habe ich tatsächlich schon zweimal erlebt. In einem Fall war das so, da wurde einfach behauptet, dass zwei Leute aus dem Einkauf verwandt wären und mit einem Zulieferer, dem sie in dieser Folge natürlich dann auch regelmäßig Aufträge zuschusterten.
Mhm. Typischer Fall.
Ja, nichts davon. Also erstens, sie waren nicht verwandt. Die hießen nur zufällig ungefähr so, also es war so ein Schneider-Case, alle hießen Schneider sozusagen. Und zweitens, der hat auch nicht öfter gewonnen als die anderen, zumindest nicht signifikant, der war aber auch einfach besser.
Ja.
Ja, also, das ist dann, und dann vor allen Dingen auch Mandanten manchmal davon, man muss sie auch manchmal davon überzeugen, dass da nichts dran ist, habe ich den Eindruck, dass man so merkt, okay, es ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja, das ist mitunter dann auch schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann trotzdem eine Rechnung reinflattert, muss man ja auch sagen. Weil es wird ja trotzdem, muss es ja bezahlt werden. Und das ist immer schon sehr unangenehm, finde ich.
Da hast du vollkommen recht. Und es ist, wie gesagt, das ist für den Mandanten irgendwie unangenehm, für einen selbst unangenehm. Ja, es ist aber, glaube ich, auch gehört zu unserem Job dazu.
Ja, ich denke mal, sei froh. Ist doch schön, dass da nichts war. Eigentlich.
Genau, dann muss man sich nämlich auch nicht mit irgendwelchen Behörden auseinandersetzen, weil man muss ja auch dann doch irgendwie prüfen, gibt es irgendwelche Selbstanzeigepflichten oder sonstiges. In manchen Ländern ist es ja auch bei Korruption der Fall. Und das erspart man sich zumindest. Also dahingehend hat man vielleicht doch ein bisschen Geld gespart.
Ach so, ich wollte vielleicht noch auf eine Sache eingehen, die hatte ich zunächst vergessen vorhin, als es darum ging, wann berichtet man eigentlich dem Mandanten von der Smoking Gun und wer sollte dann informiert werden. Es gibt ja auch bestimmte Pflichten, dann möglicherweise arbeitsrechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, wenn man Kenntnis von einem Fehlverhalten hat.
Das ist richtig, gibt es ja ein paar Fallstricke, also es ist jetzt nicht mit Kenntnis, sondern wenn noch weiter Untersuchungsmaßnahmen durchgeführt werden, um eben diesen vollständigen Sachverhalt zu bekommen, um auch zu schauen, gibt es vielleicht noch was Entlastendes, wie du es auch so gesagt hast, man sollte sich nicht auf der Smoking Gun ausruhen, dann ist diese Frist erstmal gestoppt.
Mhm.
Aber ja, die muss man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, das ist richtig, ja.
Ja, aber es ist nicht auch irgendwie ein bisschen ein Streitpunkt, wo man dann sagt, okay, ab welchem Zeitpunkt ist eigentlich die Kenntnislage so gut, dass man hätte die arbeitsrechtlichen Schritte einleiten müssen? Oder sagen wir es mal anders, ab wann wurde nur rumgeeiert?
Ja, das ist richtig, ja. Also was natürlich immer ein Thema ist und ich finde das auch nochmal wichtig zu sagen, auch wenn man jetzt die Smoking Gun auf dem Tisch hat, man sollte demjenigen immer noch eine Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Ja? Also es gehört bei uns immer dazu, derjenige, der betroffen ist, wird immer angehört. Jetzt nicht arbeitsrechtlich angehört, im juristischen Stil, sondern es wird ein Interview mit ihm geführt. Und ich finde, so lange kann man auch noch sagen, dass diese Frist weiterhin gestoppt ist. Allerdings, das muss natürlich alles in zeitlicher Nähe sein. Ja? Also wenn man jetzt wirklich sagt, ach ja, der Termin findet erst in 4 Wochen statt und so lange machen wir jetzt aber mal nichts, dann läuft man natürlich in die Frist ganz klar rein.
So, also ich würde das Thema damit beschließen. Ich denke, wir haben die meisten Aspekte, die es zum Thema Smoking Gun gibt, behandelt. Falls wir irgendwas ausgelassen haben oder vielleicht vergessen haben, dann fühlt euch frei, uns was zu schreiben. Gerne per LinkedIn oder auch auf dem Blog. Ihr könnt euch mit Marina gerne vernetzen. Ihr LinkedIn-Profil findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr ansonsten Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt oder Vorschläge für neue Folgen, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, Marina, für deine Zeit und die tollen Insights aus deiner Arbeit.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Tschüss.